Heute sprechen wir tatsächlich über das Thema Dachsanierung. Genau, nachdem Holger uns das letzte Mal ja so ein bisschen da rausgelotst hat und was über Aufstockung erzählt hat und was man dann das Dach noch umnetzen kann, geht's heute um das Thema Dachsanierung tatsächlich. Und zwar wollen wir heute auch sprechen über Dämmen mit der eierlegenden Wollmilchsau, die Holzfaser-Dämmplatte. Ja, und ich sag erstmal, jo, moin Holger, schön, dass du da bist.
Ja, ich bin gerne wieder dabei und es ist echt versprochen. Heute geht's um die Dachsanierung.
Puh, da bin ich beruhigt. Ja, und liebe Hörer und Hörerinnen des Podcasts Das moderne Haus, der Podcast rund um Bauen mit Holz für Baufamilien und Investoren. Euch wird wahrscheinlich aufgefallen sein, einige Hausbesitzer oder Hausbesitzerinnen sind momentan so ein bisschen verunsichert. Der früher mal billige Heizstoff Gas ist jetzt nach diesem Russland-Desaster in Deutschland irgendwie noch schwerer zu bekommen. Auch zum Thema Klimaschutz. Ne? Wir wollen weg von fossilen Brennstoffen. Und da kommt die Alternative. Und da wird ganz häufig gesagt, guck mal, das ist zum Beispiel die Wärmepumpe. Und die heizt ja quasi mit Strom. Und damit Hausbesitzer da jetzt quasi nicht in so eine Kostenfalle reintappen, sollte natürlich ja das Gebäude vor dem Einbau von so einem neuen Heizungssystem wärmegedämmt werden. Und wir wissen ja alle irgendwie ein Stück weit, Wärme geht immer nach oben. Und da wäre das Dach natürlich schon mal ganz sinnvoll. Aber Holger, was meinst du, warum sollten wir genau da anfangen? Warum ist das überhaupt nötig mit der Dämmung?
Naja, also grundsätzlich ist die Dämmung natürlich an allen Bauteilen nötig, aber ich habe es ja versprochen, heute geht es um die Dachsanierung, das nehmen wir uns jetzt mal vor. Wir haben auch schon über die Fassadensanierung schon mal gesprochen. Also ja, das Haus ist natürlich, hat verschiedene Bauteile und wir nehmen uns das Stück für Stück vor. Also heute halt das Dach. Also die Wärmepumpe läuft dann effizient, wenn der Bedarf nicht so hoch ist. Das heißt, wenn die Wärmeenergie nicht so schnell nach außen abfließen kann. Die fließt ja dann ab, wenn der Temperaturunterschied groß ist. Also wir sprechen über die Heizperiode. Im Winter brauchen wir viel mehr Heizenergie als zu den anderen Zeiten, wo wir vielleicht nur warm Wasser erzeugen wollen. Mhm. Ja, also die Temperaturunterschiede sind zwischen innen und außen groß. 20 Grad Unterschied oder vielleicht 15 oder auch mal 25, 30, je nachdem, wie es draußen gerade so ist. Und je größer der Unterschied ist, desto höher ist auch die Heizleistung. Und das bedeutet, dass sie dann, wenn der Temperaturunterschied besonders hoch ist, dann auch eher, das ist eine teure Angelegenheit. Und wenn wir so im moderaten Bereich sind, draußen sind es 5 Grad, so wie jetzt sind es vielleicht 10 Grad draußen, dann ist die Heizleistung gar nicht so groß. Und dann läuft tatsächlich die Wärmepumpe auch recht effizient. Das ist tatsächlich so. Das heißt, das hat einerseits Energiebedarf, hat mit Nutzerverhalten zu tun, aber natürlich auch ganz stark mit der Wärmedämmung. Und darum soll es heute gehen. Ja, wir haben es mit den älteren Gebäuden zu tun. Die älteren Gebäude sind wenig gedämmt, vielleicht sogar gar nicht gedämmt. Mit der Wärmedämmung ist es im Grunde genommen so erst in den 60er Jahren so losgegangen. Davor, das war also eher rudimentär. Und so hat man die Gebäude früher im Grunde genommen auch nur punktuell beheizt. Also die Familie saß in der Küche, dann hat man die Küche geheizt, der Herd hat dann die Küche geheizt, Holz, Kohle, das waren so die Brennstoffe. Und ja, dann später wurden tatsächlich, das war eine Errungenschaft, Zentralheizung eingebaut. Zentralheizung heißt, man konnte das einmal am Hahn drehen und dann war das Haus warm. Energie hat nicht viel gekostet, die Zeit haben wir hinter uns, das werden wir nie wieder so haben.
Ja, aber meinst du, sollen wir irgendwie zurück zu alten Zeiten, dass wir quasi nur ein Zimmer heizen und das für uns machen?
Nee, ganz so nicht, sicherlich. Die waren ja früher, in dem Haus, in dem ich so die ersten Jahre gelebt habe, das war wirklich arschkalt. Man hat sich halt was angezogen. Nein, aber das beeinflusst ja auch jeder selber, so wie er das meint. Wie energiesparend möchte ich mich verhalten? Heize ich jetzt alle Räume auf 23 Grad? Klar, dann ist der Bedarf größer oder achte ich so ein bisschen drauf und will das zurückdrehen? Also am Ende ist die Wahrheit tatsächlich wohl wie immer in der Mitte. Wir achten heute ein bisschen mehr drauf, drehen vielleicht nicht ganz so die Heizung auf, ziehen uns mal was an und ja, aber die Energie wird nie wieder so billig sein und die Heizkosten für ein Gebäude, Das ist ein nennenswerter Betrag, der vielen Familien auch tatsächlich aufs Konto schlägt. Ne?
Ja, was den Familien natürlich auch noch so ein bisschen aufs Konto schlagen würde, ist so ein bisschen ja auch die Zukunft. Wenn man nämlich mal überlegt, dass wir früher, du hast das gerade gesagt, ne, wir haben mit Holz geheizt, wir haben mit Kohle geheizt, jetzt sind wir übergegangen zu Gas. Das ist natürlich alles so ein Stück weit, sage ich mal, fossil. Und fossil bedeutet ja immer, ich habe das gebundene CO2 quasi aus der Erde, das nehme ich wieder raus, verfeuere das und bringe es wieder in die Umgebung. Da würde ich sagen, ja, also so eine hochgradige Verbrennung, das wird nicht mehr vertragen eigentlich, ne?
Nee, nicht gut. Nein, das ist tatsächlich so. Wir haben ja jetzt verschiedene Methoden, Strom umweltfreundlich herzustellen. Da sind wir erstaunlich gut vorangekommen und viele investieren da auch in dieses Thema. Und das ist ja auch gut so. Und Strom, wenn er gut, also umweltfreundlich hergestellt wird, klimaneutral hergestellt wird im Idealfall, dann ist die Stromheizung einfach auch unser Thema Mobilität, Strom. Klar, da brauchen wir natürlich noch einiges. Aber hier jetzt sind wir beim Gebäude. Damit das in Grenzen abläuft, muss das Gebäude gedämmt werden. So ist es nun mal. Der Heizenergiebedarf muss runter. Und erst wenn gedämmt ist, dann bemesse ich meine Heizungsanlage. Bitte nicht andersrum. Sonst kommt da so eine riesen Anlage rein, um jetzt das ungedämmte Haus heizen zu können. Ich staune über meine Stromkostenrechnung. Mensch, so billig ist es ja gar nicht. So wird es dann auch sein, weil einfach hoher Energiebedarf da ist. Also erst dämmen und dann kommt die Heizungsanlage. Bitte nicht andersrum. Auch wenn die ganze Welt jetzt sagt, Wärmepumpe. Erstmal anschauen, dass wir wirklich den Heizenergiebedarf runterkriegen. Andersrum macht das Ganze gar keinen Sinn. Am Ende haben wir nämlich die Effizienz einer Wärmepumpe, können wir erst tatsächlich erreichen, wenn wir in einem moderaten Bereich tatsächlich Energie rausziehen wollen.
Sehr schön. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen über die Dachsanierung sprechen. Warum haben wir uns das als Thema rausgesucht? Wir haben ja auch schon über Fassadensanierung und damit ja auch die Dämmung von der Fassade gesprochen. Aber sollten Hausbesitzer dann unbedingt mit dem Dach beginnen? Also woher rührt das?
Womit wir beginnen, ist ja noch so eine Sache, aber man kann durchaus mit dem Dach beginnen. Es gibt aber auch tatsächlich Situationen, wo man sagt, nein, da sollten wir Dach und Fassade auch zusammenfassen. Also wir sollten beides schon denken. Und wenn wir die Fassade dämmen, dann schauen wir uns auch das Fenster an. Das ist heute jetzt kein Thema, ich habe es versprochen, wir bleiben beim Dach. Aber es kann durchaus auch sinnvoll sein, das Dach tatsächlich so als erste Maßnahme anzufassen. Das kann sein. Aber vorher nochmal eben genau gucken, wie geht das Spiel denn weiter, wie bekommen wir denn auch die Fassade in den Griff. Die Entscheidung, das Dach zu dämmen, fällt Hausbesitzerfamilien relativ leicht, weil es einfach ist. Das ist eine relativ simple Maßnahme und ist in relativ kurzer Zeit erledigt. Also kleines Dach, nicht viel Schnickschnack dran, kann in 2 Wochen erledigt sein, vielleicht sogar schneller. Bisschen aufwendigeres Dach dauert dann vielleicht ein bisschen länger, muss man sehen. Also das ist recht flott gemacht und ist ein kleiner, überschaubarer Eingriff in das Ganze und bringt viel. Gar keine Frage.
Ah, okay. Jetzt hast du gesagt, ja, kleine Sachen, die da mit im Wege sind, das könnten zum Beispiel sein, wenn ich einen Erker auf dem Dach, wenn ich bestimmte Anschlüsse habe, das ist alles, was das verkompliziert. Also je gerader quasi mein Dach ist, desto schneller kann man das theoretisch umsetzen.
Ja, das Dachfenster könnte ja auch alt sein, tauschen wir bei der Gelegenheit aus. Und jetzt stellen wir fest, Mensch, das ist eigentlich viel zu klein, das hätte ich gerne größer. So, und dann geht das los. Dann wird das dann natürlich etwas aufwendiger. Dann habe ich auch ein bisschen Innenarbeiten. Aber am Ende ist es dann eine überschaubare Geschichte. Manch einer möchte auch eine Gaube haben, damit kriege ich auch mehr Fläche. Wenn ich eine Gaube einbaue, habe ich also durchaus 20 Quadratmeter Grundfläche, also keine kleinen Gäublein, so kleine Dachluken, das meinen wir nicht, sondern wirklich mal über die Hausseite, möglichst groß und breit. Damit kann ich also richtig viel Wohnfläche auch rausholen. Das ist dann auch im Zuge einer Dachsanierung klar. Dann wird es natürlich aufwendiger, teurer. Das ist natürlich klar.
Genau, aber in der letzten Folge von unserer Podcast-Reihe haben wir ja auch über die Dachsanierung oder Aufstockung gesprochen. Da hast du mich natürlich immer so ein bisschen Richtung Aufstockung gelenkt. Aber was sollte man denn prüfen, bevor man jetzt sagt, okay, Dachsanierung, let's go.
Ja, ich bin ja ein Fan davon, das wirklich durchzuchecken und nicht einfach nur Ziegel auszutauschen. Also, wenn sich eine Aufstockung lohnt, Das haben wir beim letzten Mal besprochen. Dann sollte man sie auch machen. Und es macht auch keinen Sinn, ein Dachgeschoss, was quasi ein baufälliger Zustand ist, das kann also durchaus sein, dass es ein Dachgeschoss auch einfach marode ist. Also die Holzkonstruktion ist marode. Die Installation, das ist alles irgendwie eher abgängig. Und wir haben auch innen nur kleine Heizkörper. Und Wärmepumpe braucht eher die Fläche, die haben wir nicht. Mhm. Die Heizfläche, ne? Und also, es macht natürlich keinen Sinn, auf einem maroden Dachstuhl jetzt das Geld zu investieren, Dämmung und Ziegel zu investieren, wenn das Ganze eher, wo man sagt, das ist doch abgängig. Und man muss auch wissen als Hausbesitzer, der Wert des Dachgeschosses ist also eher kleiner. Also das Erdgeschoss mit Wänden, Fenstern und allem drum und dran, das ist ein viel größerer Wert. Da liegt vielleicht eine Betondecke drauf, das packen wir nicht an. Aber das Dachgeschoss, das ist ja auch eine Leichtbauweise tatsächlich. Das kann man also sehr gut auch ersetzen. Also das haben wir gecheckt, haben wir beim letzten Mal besprochen, aber jetzt Dachsanierung.
Sehr schön. Ja, also hört gerne nochmal rein in die letzte Folge, wenn euch das nochmal tiefer interessiert. Aber die Optionen, Aufschockung haben wir schon mal abgecheckt. Das vorhandene Dach kann und soll saniert werden. Worauf sollte ich denn jetzt als Hausbesitzer, Familie achten?
Ja, also der Gebäudebestand, jetzt können wir nicht zu Pauschalaussagen kommen, weil der Gebäudebestand ist so variantenreich. Das Baujahr gibt Auskunft darüber, weil bestimmte Baustoffe auch tatsächlich erst später stattgefunden haben. Ja, verwendete Baustoffe. Die Dachform ist natürlich ein entscheidender Punkt. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Aber es gibt auch regionale Unterschiede tatsächlich, wie gebaut worden ist. Also da kennen sich die Handwerks-, die Zimmereibetriebe dann natürlich auch gut aus. Also die Bestandsaufnahme ist sehr wichtig. Man sollte sich davor hüten, einfach Pauschalangebote anzunehmen. Also wenn dann Dachdecker sich das gar nicht richtig angeguckt hat, macht er mal so ein Angebot. Also entweder interessiert er sich da nicht für, oder wir haben hinterher einen Haufen Nachträge dann zu erleiden, was natürlich auch keinen Sinn macht. Also man kann mit der Bestandsaufnahme schon sehr viel erkennen und wir wollen vorher wissen, was der Aufwand ist.
Okay, das heißt, der sollte sich auf jeden Fall angucken. Was sind denn einfach nur, damit man jetzt mal so einen Anhaltspunkt hat, ne? Welches sind denn so die Hauptthemen bei der Dachsanierung?
Ja, das sind eigentlich immer wieder die gleichen Themen, die wir da zu bearbeiten haben. Also es geht um die Tragfähigkeit des Daches. Das sollte man einschätzen. Wir brauchen die Regensicherheit, also die Ausstattung. Wie bauen wir das denn nun eigentlich? Es geht um die feuchte Robustheit insgesamt. Dann haben wir das Thema Wärmedämmung. Mit der Wärmedämmung betrachten wir auch das Thema Luftdichtung. Kommen wir noch drauf. Und ich würde auch den Schallschutz nicht außer Acht lassen. Also, denn wir haben unter dem Dach ja schließlich die Schlafräume. Und die Schlafräume, naja, da wollen wir schon mal so ein bisschen unsere Ruhe haben. Also, das wären aus meiner Sicht so die Hauptthemen.
Okay, da habe ich jetzt auch wieder neue Worte gehört, die ich noch nie so mir vergegenwärtigt habe. Also Regensicherheit ist nämlich nachvollziehbar, aber zum Beispiel feuchte Robustheit und so. Ich glaube, Holger, wir gehen das mal Schritt für Schritt an, auch die Tragfähigkeit des Daches. Ich würde sagen, wollen wir mal beginnen einfach mit der Statik des Daches.
Ja, also man muss wissen, dass das, was jetzt an Dach aufgebaut wird, das ist schwerer als das alte Dach. Okay. Und es haben sich natürlich auch Berechnungsmethoden verändert und weiter. Da geht es dann in die DIN-Normen rein. Was schreiben die da so vor? Das hat sich verändert. Das ist auch schärfer geworden. Wir wollen auch auf das Dach wahrscheinlich eine PV-Anlage haben. Man spricht ja sogar davon, dass es eine Pflicht geben soll, wenn Dächer saniert werden, dass eine PV-Anlage. Das hat natürlich auch mit der Statik zu tun. Die wollen wir installieren können. Die Belichtung wird vielleicht, wir haben eben Gaube angesprochen, Dachflächenfenster, was auch immer. Das spielt eine Rolle. Das kann auch auf die Statik Einfluss haben. Also wenn man dort den Zimmerer fragt und der Zimmerer, der kann das beurteilen, der würde auch vielleicht mal im Zweifel einen Statiker, also das nennt sich dann Tragwerksplaner, einschalten, um dann nochmal genauer zu gucken. Vielleicht gibt es auch noch eine alte Berechnung, die noch vorliegt, eine alte Statik, muss man gucken. Da kann man schon einiges rauslesen. Also wir haben hier im Norden, also so die Siedlungshäuser, die hier so gleich so vor 1975, 80 gebaut worden sind. 60er Jahre ist sehr viel gebaut worden. Das sind schon eher die schwächeren Dachsparren. Also man merkt, da war noch keine Kohle, kein Geld vorhanden. Das sind dann so eher die dünneren Hölzer, die dort verwendet worden sind. Und da muss man nochmal gucken, ob das denn alles tatsächlich so ausreicht. Ne? Also gucken, bevor die Kosten kalkuliert werden. Also nicht sich von diesen billigen Angeboten, die da mal eben schnell gemacht werden, so in die Irre führen lassen. Und hinterher kommt dann das ganze Kostenpaket. Also gucken wir lieber mal vorher ein bisschen genauer an.
Jetzt hattest du eben schon mal gesagt, ja, Dachdecker, Zimmerer. Hat jetzt eigentlich nur der Zimmerer quasi diese Kenntnisse?
Ja, das kann man so sagen. Also da gibt es schon einen Unterschied. Das ist einfach die Ausbildung, die der Zimmerer hat. Also in seiner Ausbildung hat er sich mit Statik befasst, mit Konstruktionen befasst. Das ist also ein Bestandteil der Meisterausbildung. Da kann man auch dankbar sein, dass wir die Meisterausbildung in Deutschland noch so haben, weil die wird auch gebraucht. Also so einfach ist das denn eben alles auch nicht. Und da kann man dem Zimmerer dann auch, man sollte auf den Zimmermeistertitel achten, Bautechniker, Meister oder auch Bauingenieur. Also manche haben auch nicht den Meister gemacht, sondern Bauingenieur studiert. Das geht natürlich, die können das auch. Also es ist nicht so selten, dass in ein Dach eine Verstärkung einzubauen ist. Das wird dann auch dabei beurteilt. Das Ziel ist, dass das Dach ja möglichst keine Risse am Ende hat. Also das soll den Stürmen standhalten, das ist das eine, soll natürlich nicht zusammensacken unter den Lasten. Aber das ist nicht nur, das ist natürlich schon krass, das gibt es ja auch nicht so ganz oft, dass mal was zusammenbricht tatsächlich, sondern wir achten auch sehr darauf, dass dass möglichst wenig Risse nach so einer Sanierung entstehen. Also die Verformung spielt ja eben auch eine Rolle. Niemand möchte es haben. Und das lässt sich beim Altbau tatsächlich auch noch mal verbessern, indem man Stabilität in diese ganze Konstruktion reinbringt. Und das kann der Zimmerer, das ist seine Ausbildung, das kann er.
Ja. Ah, okay. Dann hattest du auch eben gesagt, ja, manchmal haben die da relativ dünne Dachsparren benutzt, sage ich mal. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich sowas saniere, kann die Dachkonstruktion dann eigentlich bleiben oder muss sie neu?
Naja, wenn der Zimmerer sagt, das ist in Ordnung, dann ist der Fachmann, der hat auch dann die Garantie dafür zu übernehmen, wenn er sagt, das ist in Ordnung. Dann kann ich dem auch vertrauen. Klar, wenn ich sage, Mensch, habe ich jetzt meine Zweifel, ob der das beurteilen kann oder nicht und ich schalte von mir aus als Hausbesitzer einen Tragwerksplaner ein, das macht natürlich auch Sinn, ganz klar, denn wenn ich da Zweifel habe. Also wir wollen da jetzt, glaube ich, einfach mal davon ausgehen, dass das Dachgeschoss, also dass die Konstruktion stabil genug ist. Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt, wo auch wieder der Zimmerer gefragt ist. Er öffnet jetzt das Dach und stellt fest, oh, da hat es ja mal durchgerechnet oder da hat es jetzt gut, dass wir das Dach jetzt sanieren, denn das wäre dann vielleicht auch in einen noch größeren Schaden ausgeartet. Also es zeigen sich vielleicht feuchte Schäden und so kann es sein, dass die Holzkonstruktion punktuell dann auch verstärkt wird oder sogar mal ein Holz ausgetauscht wird. Das ist natürlich alles Zimmererarbeit. Da sollte man den Fachmann dann auch wirklich ranlassen.
Und ja, da plant dann die Hausbesitzerfamilie dann finanziellen Puffer ein. Man weiß ja nie.
Ja. Völlig richtig. Also ein finanzieller Puffer. Man kann ja nicht vorher, bevor das Angebot abgegeben wird, alle Dachziegel mal einmal hochheben. Und das geht ja auch nicht. Also da so ein paar Überraschungen könnte es dann schon geben. Kleinen Puffer einbauen, vielleicht 10-20% der Summe würde ich auf jeden Fall als Puffer einbauen. Gedanklich für den Hausbesitzer, ne?
Ja.
Dass er sagt, okay, könnte noch mal was dazukommen. Vielleicht habe ich auch noch mal eine Idee, einen Wunsch und ich sage, ach Mensch, mach mir da auch noch mal ein Dachfenster rein oder irgendwie so, dann ist der Puffer natürlich auch gut.
Sehr gut. Du hattest ja auch noch gesprochen von, ich sag mal, Regensicherheit war einer der Begriffe gesprochen. Da würde ich ja eigentlich meinen, wenn ich so ein Dach neu mache, Regensicherheit, das Dach ist doch selbstverständlich, dass das dicht sein soll, oder?
Natürlich. Also wenn ich da einen Fachmann ranlasse, der macht das am Ende regensicher. Aber der Bauherr oder die Baufamilie sollte eins wissen. Der Ziegel alleine, der jetzt bisher drauf gesessen hat, was wahrscheinlich auch gut funktioniert hat, das reicht zukünftig eben nicht aus. Der Ziegel alleine bringt tatsächlich nicht die Regensicherheit. Der Unterschied ist, dass wir jetzt ja Dämmstoff einbauen. Wir wollen ja eine Wärmedämmung einbauen und die muss zusätzlich geschützt werden. Und also, wenn wir jetzt den Ziegel runternehmen, dann muss auch die Dachlattung runter. Das ist notwendig, weil ich sonst diese regensichernde Maßnahme gar nicht durchführen kann. Bedeutet, dass leider auch die Dachrinne runtergenommen werden muss. Mhm. Gut, wenn die 40 Jahre alt ist, dann ist der Zink auch durch. Das mhm. ist dann, ich sag mal, die baut man da nicht wieder ran. Das macht keinen Sinn. Nö. Auch Bekleidungen am Dachrand hängen an der Dachlattung und die sind dann eben auch runterzunehmen. Auch nicht schlimm, weil meistens der Dachüberstand auch noch etwas vergrößert werden soll. Mhm. Die meisten wollen etwas größeren Dachüberstand und dann ist der ist die alte Bekleidung eh abgängig. Also das ist dann wohl so. Also wir nennen das, diese Bekleidung nennen wir dort, vielleicht fällt der Ausdruck mal, Gesimse.
Ah, das Gesimse. Ja, ich kenne das so von früher, dort Gesimse. Da haben wir ein SMS hin und her geschrieben, ehrlich? Das Gesimse. Aber jetzt sagst du, okay, das Gesimse ist bei euch was anderes. Und du sagst auch Bekleidung. Weißt du, da musst du mir nochmal ganz kurz helfen, sage ich mal. Bekleidung von einem Dach. Ne? Der wird ja kein Pulli von H&M tragen oder so, sondern was ist damit Bekleidung eigentlich gemeint?
Bekleidung, das ist dann tatsächlich also eine Brettverschalung. Also die Dachlatte wird ein bisschen rausgezogen. Mhm. Und dann wird dort eine schöne Bekleidung drum gebaut. Das kann also aus Holz sein, das können auch, ja, vielleicht auch Kunststoffe sein. Wird mhm. wurde leider auch sehr viel Kunststoff verwendet. Mhm. Ich mag es ja nicht so, aber ja.
Ah, okay. Ja. Ich, um das jetzt mal, wenn man das nicht richtig macht, ich sag mal so, ich habe auch mal in einem Haus gewohnt, jetzt weiß ich ja, wie es heißt, in der Bekleidung haben Vögel genistet. Da war wohl irgendwo eine Lücke drin. Das ist wahrscheinlich genau das, was wir da meinen.
Die wird auf jeden Fall gefunden, die Lücke. Und das wird beim alten Haus in der Regel nicht weniger, sondern mehr, diese Lücken. Weil da bröckelt dann schon mal irgendwo was raus.
Ja, aber ich muss sagen, euer Gesimse, das habe ich jetzt natürlich nochmal im ganz neuen Feld kennengelernt. Schönes Wort eigentlich. Wie ist das denn eigentlich mit dem neuen Dachaufbau?
Ja, die Dämmung wird zwischen die Sparren, so nennt man das, diese schrägen Hölzer, mhm. Die vom First zur Traufe reichen, nennt man Sparren. Mhm. Und der Zwischenraum zwischen diesen Hölzern, die sind entweder gar nicht gedämmt bisher oder ganz, ganz wenig. Den alten Dämmstoff raus, den mhm. darf man nicht drin lassen. Und dann neuer Dämmstoff rein. Da kann sein, dass da noch eine weitere Maßnahme erforderlich ist. Das kommen wir später drauf. Und dann nochmal Dämmung über die Sparren drüber weg, weil der Querschnitt reicht heute nicht mehr aus. Und diese Dämmung, die wir dort einbauen, die muss dann vor Regen geschützt werden. Da reicht eben nicht die Eindeckung, sondern da muss dann eine sogenannte Unterdeckung eingebaut werden. Unterdeckung, das ist wieder so ein Fachausdruck und man findet dann vielleicht auch solch einen Begriff mal in einem Angebot. Also der Hörer kann sich dann und die Hörer können sich dann da ein bisschen besser orientieren. Also die Unterdeckung ist mhm. zum Schutz der Wärmedämmung da und liegt unter dem Dachziegel.
Ah, okay. Und kann ich mir so eine Unterdeckung vorstellen, wie so eine, das ist so eine ja, Plastikbahn oder Kunststoffbahn oder was ist so eine Unterdämmung?
Unterdeckung? Ja, gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ja, Kunststoffbahnen werden sehr viel angeboten. Ich finde, das Kunststoff finde ich immer eher eine Notlösung. Da gibt es also eine schöne Kombination. Wir haben ja im Titel schon die Holzfaserdämmplatte und hier kommt mhm. jetzt das erste Mal diese Funktion der Holzfaserdämmplatte ins Spiel. Mhm. Sie ist nämlich ausreichend als Unterdeckung. Das ist ganz charmant. Okay. Und dafür nehmen wir. Dafür wird sie hydrophobiert, diese Holzfaserdämmplatte. Man muss keine Angst haben, dass es jetzt irgendwie durchfeuchtet oder irgendwie sowas. Mhm. Die ist tatsächlich wasserabweisend hergestellt, gewachst sozusagen. Und dieser Wachs hält auch auf ewig. Also das kann man nach 50 Jahren wieder hochnehmen und dann funktioniert das immer noch.
Ja, das hat theoretisch sowas ähnliches wie den Lotus-Effekt dann wahrscheinlich. Das perlt so ein bisschen ab, das Wasser?
Das perlt tatsächlich ab.
Ja. Ah. Ja. Okay, aber dann lass uns nochmal gucken, am Ende der Abrechnung, sage ich mal, ne, ist das Angebot, ja, unter Umständen kann das ja dann irgendwie teurer werden und du hast ja auch vorhin in der Themenübersicht schon das schöne Wort, was ich auch, wo ich direkt dran hängen geblieben bin, feuchte Robustheit genannt. Ist das dann das mit der Unterdeckung erledigt oder diese feuchte Robustheit?
Ja, es werden halt als Dämmsystem verschiedene Produkte angeboten. Und jetzt, ja, darf ich da so ein bisschen ausholen,
gerne.
Um das zu erklären? Ja, also man denkt ja bei Feuchtigkeit an erster Linie an Niederschläge, das, was von außen kommt. Man denkt, Mensch, habe ich doch meine Dachziegel, das ist doch wohl in Ordnung. Das ist auch der wesentliche Teil der Regensicherheit. Aber Feuchtigkeit kommt ja eben auch durchaus von innen. Daran denkt man so jetzt erstmal gar nicht. Also wenn ich im Innenraum die warme Luft habe und außen die kalte, dann geht ja die Wärme durch. Aber es geht nicht nur Wärme durch. Wir haben nämlich auf der Innenseite pro Kubikmeter Raumluft 10 Gramm Wasser. Nicht ganz, aber so ungefähr 10 Gramm Feuchtigkeit in einem Kubikmeter Raumluft. Auf der Außenseite, wo es ja ein Stück kälter ist, also eine Heizperiode, da haben wir also weniger als die Hälfte. Und die Feuchtigkeit hat die Eigenschaft, dass sie tatsächlich zur Kaltseite durchwandert. Und dazu müssen diese Konstruktionen geeignet sein. Und die Raumfeuchte gelangt praktisch auf zwei Wege in diese Konstruktion hinein. Und das eine kennen im Prinzip die Hörer schon. Das ist das Diffusionsprinzip. Man nennt es nicht so, aber wir kennen das von der Gore-Tex-Membran. Das ist ja ein Fachausdruck. Wir nennen ihn jetzt einfach, weil es jeder kennt. Das ist ja die feuchte aktive Membrane in Bekleidung. Und da diffundiert die Feuchtigkeit durch. Also wir schwitzen in Gore-Tex weniger als in der guten alten Öljacke, die wir als Kind da so anziehen mussten. Schrecklich, wenn ich dran denke. Der zweite Weg, Feuchtetransport, ist die Konvektion. Also Diffusion war das erste. Jetzt sind wir bei der Konvektion. Und das bedeutet, dass warme, feuchte Luft von der Innenseite tatsächlich als Luftstrom in die Konstruktion hineingeht. Also das Gore-Tex-Prinzip ist ja quasi eine geschlossene Membran, also geht keine Luft durch. Aber die Konvektion, da geht es durch Ritzen und Fugen. Und das ist ein zweiter Weg, wie Feuchtigkeit in eine Konstruktion gelangen kann. Und der zweite Weg, der Luftstrom, ist auch gefährlicher. Der ist tatsächlich noch mal gefährlicher. Und so entstehen tatsächlich dann auch möglicherweise feuchte Nester in einer Konstruktion. Wir müssen jetzt so bauen, dass die Feuchtigkeit raus kann. Das heißt, wir versuchen gar nicht erst mit Plastiktüten und Kunststoff das jetzt alles irgendwie dicht zu machen. Wir haben ja nun kein Gefriergut und einen Gefrierbeutel, den wir da nun haben, sondern wir wollen ja drin leben.
Ja.
Und das bedeutet, dass wir eher mit Werkstoffen, so wie das alte Haus auch bisher war, da ist ja kein Kunststoff drin, sondern das ist ja alles offen und manche sagen auch, es atmet ja auch, also feuchte Atmung sozusagen. Und das funktioniert eben mit Kunststoff nicht so gut. Kunststoff ist immer irgendwie dicht und schließt ab. Und wir wollen die diffusionsoffene Wärmedämmung. Die diffusionsoffene Wärmedämmung, das ist quasi, ja, eben keine, ja, es wird ja zum Teil auch mit diesen, man jetzt wieder so ein geschützter Begriff, den man nicht nennen darf eigentlich, Styropor, also Polystyrol-Hartschaum. Wir kennen das eher unter Styropor.
Ja.
Also diese Kunststoffdämmungen, die sind im Altbau eben nicht zu empfehlen, weil sie eben die Feuchtigkeit nicht durchlassen. Und da sind diese Holzfaserdämmplatten völlig anders und passen sich dem Prinzip des Altbaus, so wie es jetzt jahrzehntelang funktioniert hat, sofort an. Das heißt, das Prinzip des Altbaus wird jetzt fortgeführt, aber mit viel mehr Wärmedämmung. Und das ist genau das, was wir brauchen.
Ah, okay. Jetzt hast du uns auch schon so ein paar Sachen aufgezeigt, ne? Also was für verschiedene Materialien es gibt und so. Jetzt hast du aber auch schon unseren Hero der Wärmedämmung angesprochen. Die Holzfaserdämmplatte. Also da würdest du auch sagen, ist das die beste?
Ja.
Und warum? Ja.
Sie ist die beste. Also im Prinzip können wir die Vorteile aufzählen. Wir haben mit der Holzfaserdämmplatte, die auch tatsächlich vielleicht so 60 mm dick ist, haben wir über das gesamte Dach eine vollflächige Wärmedämmung. Wenn ich mir das in der Ausführung nachher anschaue, dann wird es mir direkt warm. Also dann merkt man schon, welche Wärmedämmung das ist. Und wenn ich das anfasse, unheimlich angenehm, sehr schön. Sie ist hydrophobiert, aber heißt, sie ist immer noch diffusionsoffen, aber sie wirkt dadurch als Unterdeckung. Also Unterdeckung Nummer 2, Nummer 3 diffusionsoffen und jetzt kommt der ganz große Unterschied zu den Kunststoffen. Die Holzfaserdämmplatte puffert auch Feuchtigkeit zwischen. Da fragt sich vielleicht der Laie, will ich das überhaupt? Möchte ich eigentlich, dass die jetzt so ein bisschen feucht wird? Das lässt sich sowieso nicht verhindern. Feuchtigkeit habe ich immer. Und dieser Dämmstoff, der ist aktiv, der ist feuchteaktiv. Der nimmt, wenn Feuchtigkeit zu viel irgendwie in der Konstruktion ist, nimmt er das auf, speichert das verliert null an Wärmeenergie und hält das auch aus und gibt diese Feuchtigkeit das dann wieder ab, wenn sich das Klima wieder geändert hat. Also sie reguliert sozusagen die Feuchtigkeit und das ist etwas ganz Großartiges. Vielleicht mal ein Beispiel aus dem Badezimmer. Wenn ich das ganze Badezimmer bis oben gefliest habe, an der Decke eine Kunststoffdecke, dann läuft mir das Wasser an den Wänden runter, wenn ich dort dusche und vielleicht Nummer zwei auch noch dusche und Nummer drei. Das heißt, blankes Wasser läuft runter. Und genau das möchte ich natürlich nicht, weil sich das ja, übertragen jetzt auf die Dachkonstruktion, irgendwo ansammeln würde, irgendwo in der Mauerkrone, also im oberen Bereich des Mauers. Da will ich ja gar nicht so viel Feuchtigkeit haben. Das soll ja nirgendwo hinlaufen. Sondern jetzt sind wir bei einem Badezimmer, was also mit offenen Werkstoffen gebaut ist. Da haben wir diese Feuchtigkeit gar nicht. Da beschlägt mal so ein bisschen der Spiegel. Aber wir stellen ja nicht fest, dass an den Wandoberflächen, wenn die jetzt so Feuchtigkeit aufnehmen können, diese Wände, dass da jetzt Wasser runterläuft. Das geht auch nicht kaputt, weil diese Feuchtigkeit wird mal eben zwischengespeichert und dann nach dem Lüften ist sie dann auch wieder weg. Ja, also diese Speicherfähigkeit, da müssen wir keine Angst davor haben. Das funktioniert gut, können wir sehr schön an den Badezimmern, wenn sie so unterschiedlich gebaut sind, sehr schön erkennen.
Okay, vielleicht nochmal eine ganz andere Frage, kurz von ab. Wenn du sagst, okay, der speichert das jetzt, das macht doch sicherlich auch was ein bisschen minimal vielleicht, aber auch mit dem Raumklima, oder?
Ja, also niemand möchte irgendwo feuchte Nester haben, weil feuchte Nester heißt ja auch immer tendenziell hohe Luftfeuchtigkeit an der Stelle und dann die Neigung zu Schimmelbildung. Also nein, also natürlich, das ist auch immer Lüftungsverhalten, das spielt immer, aber natürlich die Werkstoffe, wenn die mitmachen in dem ganzen Spiel, Feuchtigkeit aufnehmen, abgeben, aufgeben, abgeben, das ist natürlich besser, klar.
Ja, und ich meine, ja, von den Belüftungskonzepten, das ist ja auch je nachdem, was man da selber so macht. Ne? Also es gibt ja auch Häuser, die sind durchaus kontinuierlich belüftet, ne? Wenn wir mal bei so Niedrigenergiehäusern sind oder so. Und wenn man da so auch in die Richtung nachdenkt, ich weiß zum Beispiel, mein Großvater, der hat damals in seinem Haus auch eine Belüftung nachträglich eingebaut und damit er ständig die Luft umwälzt quasi. Und das war auch, er hat aber damals ein Problem mit Feuchtigkeit, sagen wir mal so. Und durch diese ständige Lüftung ist natürlich dann auch die Feuchtigkeit rausgegangen. Aber einige Konzepte basieren ja auch auf diesem Prinzip der dauerhaften Durchlüftung.
Also diejenigen, also man hat immer erstmal ein bisschen ungutes Gefühl, Mensch, Lüftungsanlage, will ich das überhaupt? Aber wer eine Lüftungsanlage betreibt, sagt, Mensch, die kriege ich ja gar nicht mit, das ist ja, und das Bedürfnis an Fenster aufmachen und zumachen, das ist gar nicht mehr so groß, weil es einfach erledigt ist. Und es wird genauso viel gelüftet, wie ich es eigentlich brauche. Ne? Also das, manche nennen das ja Zwangsbelüftung, das ist es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich eine kontrollierte Lüftung. Wenn ich zwanghaft das Fenster aufmachen muss, weil die Luft halt nicht gut ist und Feuchtigkeit, das ist ja eher
der Zwang,
mit Zwängen zu tun. Und nee, also die Lüftungsanlage muss man keine Bedenken haben. Aber die Werkstoffe, und deshalb sind wir ja hier auch bei der Holzfaserdämmplatte. Also da ist ja auch ein Sinneswandel. Wir haben ja auch immer sehr an Kunststoffe geglaubt und wir sind jetzt eher wieder bei den Naturmaterialien und am Ende merken wir, ja, die Vorteile überwiegen sehr, sehr. Ja.
Ja, wenn ich jetzt nochmal trotzdem fragen würde, obwohl du sagst, okay, Kunststoffe haben wir früher mal dran geglaubt und so, gibt es denn zu der Holzfaserdämmplatte jetzt heutzutage noch was anderes, was man empfehlen könnte?
Ja, du hast den Titel, die eierlegende Wollmilchsau.
Ja.
Ja, sie ist tatsächlich, wir werden da ja noch weiter drauf eingehen, welche Vorteile das eigentlich hat. Das ist schon krass. Nein, eigentlich nicht. Also viele, gerade Dachdecker bieten sehr stark auch diese Kunststoffdämmung an und nein, ich würde sagen, Plastiktüte nicht gut.
Okay, das ist auf jeden Fall eine klare Aussage. Dann lass uns mal kommen zum Wärmeschutz. Was gibt's da zu sagen?
Ja, also wenn ich nochmal auf die Dämmstoffe eingehen kann, vielleicht ist es auch ganz gut, sie einfach nochmal zu nennen. Also wir haben über die Hartschaumdämmplatten, das haben wir jetzt als Kunststoffdämmung bezeichnet, Styropor kann man dazu sagen, also diese Hartschäume, die auch als Verpackungsmaterial so verwendet werden, so in diese Richtung. Wir haben die Mineralwolle, das ist auch Kunststoff, mehr oder weniger, aber ein Faserdämmstoff ist ein bisschen anders zu sehen. Und wir haben die Welt der Naturfaserdämmstoffe, im Wesentlichen Holzfaser. Das ist ein wirklich interessantes Produkt, wo auch Sägewerksabfälle verarbeitet werden. Es gibt ja im Sägewerk keinen Abfall, weil Holz kann man komplett verwenden.
Genau.
Und dann kann man aus diesen Resten sozusagen hervorragend diese Dämmung herstellen. Funktioniert super, entweder als Platte oder auch als Einblasdämmung oder als Matte. Gibt es alle möglichen Varianten. Ja, du hattest nach dem Wärmeschutz gefragt. Also alle sprechen ja von Wärmeschutz im Winter. Und der Wärmeschutz im Winter, an den denkt man ja als erstes. Innen warm, außen kalt, Wärme fließt nach draußen. Aber lass uns das Spektrum nochmal erweitern. Wärmedämmung wirkt oder kann das ganze Jahr wirken. Es ist, also effizient ist ja im Grunde genommen eine Wärmedämmung, die tatsächlich eine Ganzjahresdämmung ist. Mhm. Und ja, lass uns da mal einsteigen.
Ja, dann würde ich einfach mal an den Klassiker denken. Dachgeschoss, da sind die Schlafräume. Und da möchte man natürlich bei den immer heißer werdenden Sommern nicht unbedingt gebraten werden. Das heißt, dann kann ich mir auch vorstellen, es sorgt auch für eine Wärmedämmung, oder? Also nicht nur, dass es die Wärme drin bleibt, sondern unter Umständen, dass die Wärme gar nicht reinkommt auf der anderen Seite im Sommer, oder?
Ja, genau. Das kann mich tatsächlich durch die Konstruktion auch beeinflussen, aber Haupteinfallstor für die Hitze, nennen wir das jetzt mal nicht Wärme, Wärme sozusagen im Winter, nennen wir das jetzt mal der Einfachheit halber im Sommer,
Hitze.
Die Hitze, die von außen kommt und natürlich auch nicht in das Gebäude eindringen will, denn niemand möchte bei 30 Grad seinen Schlafraum haben. Das ist unangenehm, aber an erster Stelle steht im Prinzip das Fenster. Das Dachfenster, wir sind ja im Dachgeschoss, das Dachfenster, was zur Sonne ausgerichtet ist, ist natürlich denkbar ungünstig. Im Grunde genommen muss ich den Rollladen runterziehen und ich brauche vor allen Dingen einen Rollladen. Da reicht es nicht, eben mal so ein bisschen Textil davor zu hängen. Das bringt nicht viel. Also das Dachfenster, da muss der Rollladen im Prinzip gleich morgens im Sommer runter. Also die Verschattung von außen. Die Frage ist natürlich, was habe ich denn noch von diesem Fenster, wenn sowieso der Rollladen zu ist? Die Frage ist wahrscheinlich berechtigt. Das Wandfenster ist immer besser als das Dachfenster. Also das Wandfenster am Giebel oder auch das Wandfenster an einer Gaube. Aber auch dort gilt, auch wenn es praktisch nicht ganz so ungünstig zur Sonne ausgerichtet ist, weil die Sonne ja im Sommer relativ steil steht, heißt es auch dort Verschattung von außen. Also ich habe selber in meinem Schlafraum, wir haben zwei Wandfenster zu zwei Seiten ausgerichtet. Da habe ich eine Außenverschattung nachgerüstet. Das haben wir damals ein bisschen unterschätzt und wir haben gedacht, da brauchen wir nur im Erdgeschoss. Alles Quatsch. Natürlich brauchen wir das auch in den Schlafräumen. Also im Sommer möchte ich da von außen verschatten. Wenn wir das erledigt haben, dann unterhalten wir uns über die Konstruktion und der Einfluss ist eben auch beträchtlich. Und da kommt es auf den Dämmstoff an. Und der Dämmstoff liegt ja außen unter den Ziegeln. Und unter den Ziegeln, da ist es extrem heiß. Je dunkler der Ziegel, umso heißer wird es unterm Dach. Deshalb ist das Dach, was der sommerliche Hitzeschutz angeht, auch das Bauteil, wo ich am stärksten auf achten muss. Habe ich einen dunklen Ziegel, dann geht die Temperatur im Sommer auf 70, 80 und sogar bei sehr dunklen Dachziegeln, schwarz, auf über 100 Grad. Das muss man sich vorstellen. Und ich möchte im Innenraum möglichst nur 22 haben und außen kann man da Spiegeleier braten, Dachziegeln, kann man sich sehr gut vorstellen, dass das ein Problem ist. Also gilt es, die Wärmedämmung außen zu halten und zu dämpfen. Und der Effekt, und jetzt sind wir wieder bei unserer eierlegenden Wollmilchsau, unserer Holzfaserdämmplatte, der Effekt dieser Platte ist 3 bis 5 Mal größer als jeder andere Dämmstoff.
Und da könnte man sich natürlich, warum? Also der ist doch dann theoretisch auch genauso dick wie ein anderer Dämmstoff. Warum ist das bei der Holzfaser mehr, besser?
Ja, das ist eine große Überraschung wahrscheinlich auch erstmal, dass der besser sein soll. Also er ist ein Vielfaches schwerer. Die Dämmplatte, die ich da oben einbaue, hat eine Rohdichte von ungefähr 200 Kilo, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das, was an leichten Kunststoffdämmstoffen da eingebaut wird, hat nicht mal 30 Kilogramm Gewicht. Also das heißt, je mehr Material ich an der Stelle habe, umso besser ist es. Die Wärmedämmleistung ist bei den Kunststoffdämmungen tatsächlich deutlich besser. Aber es gibt noch einen weiteren Effekt, der praktisch der für Holz wieder spricht. Und das ist die Wärmekapazität. Das ist jetzt auch wieder Physik, das ist ein schwieriger Begriff. Also wie viel kann Material speichern? Wir bringen ja Wärme ins Gebäude über eine Heizung, die mit Wasser betrieben wird. Und Wasser kann pro Kilogramm 3400 Joule speichern. Und ein Kunststoff, eine Mineralfaser zum Beispiel, kann nur 800. Man sieht den Unterschied. Also Wasser 3400, Mineralfaser nur 800. Mhm. Jetzt kommen die Kunststoffdämmung, also die Hartschäume, die liegen bei 1400. Mhm. Und jetzt kommt Holzfaser, die liegt bei 2100. Pro Kilogramm Dämmstoff kann also viel mehr Energie aufgenommen werden. Das ist die Eigenschaft des Materials Holz. Das ist auch egal, ob das jetzt ein Holzsparren ist oder ein Dämmstoff pro Kilogramm 2100. Das ist also ein sehr, sehr hoher Wert für Baustoffe. Und die höhere Rohdichte, die sind so krass unterschiedlich zu den Kunststoffen, dass wir dort einen irrsinnig guten Effekt haben. Also einen sehr, sehr guten sommerlichen Hitzeschutz.
Ja, das ist wirklich krass. Ne? Das kommt ja auch ziemlich dann nah an die Natur ran, was so machbar ist. Ja. Und jetzt muss ich sagen, ja, das hätte ich so nicht gedacht. Ich muss aber auch sagen, ich war ja jetzt auch schon so ein bisschen unterwegs und habe mal diese Holzfaserdämmplatten angefasst und so. Und auch, obwohl der Kunststoff manchmal moderner aussieht, ich glaube, allein wenn man die beiden Sachen mal berührt, dann merkt man schon, das eine ist, was einem gut tut, und das andere ist eher so, klingt so, als wenn du mit den Fingern über die Tafel kratzt oder so. Genau, aber.
Also, wenn man jetzt nur an den Winter denkt, dann hat die Kunststoffdämmung tatsächlich auch einen hohen Nutzen, aber sie fällt eben bei all den anderen Themen, die wir auch haben. Also, wenn man die Themen ausblendet, sag mal mit toller Dämmstoff, aber man hat eben noch mehr Themen. Und deshalb, ich bin für die eierlegende Wollmilchsau. Also, und dazu ist es natürlich aus Holz und ja, das andere ist Erdöl. Ne? Also wir wollen ja auch ein Stückchen davon weg. Das also stimmt. Die Eigenschaften der Holzfaserdämmplatte ist für den Altbau wirklich, wirklich empfehlenswert, weil da haben wir keinen perfekten Bauzustand. Nicht so wie beim Neubau. Ne?
Ja, und was auch noch mitzukommt, jedes Stück verbautes Holz, was beispielsweise in einem Wohnraum endet, ist natürlich auch eingespartes CO2, weil das nicht verbrannt wird. Also auch nochmal wieder so ökologisch sehr gut. Jetzt hast du ja gesagt, wir brauchen als Dämmung auf jeden Fall bei der Dachsanierung die eierlegende Wollmilchsau. Aber stopp, wenn ich mich nicht täusche, wolltest du Ed auch noch was über den Schallschutz sagen?
Ich finde es wichtig, also weil unter dem Dach sind ganz oft die Schlafräume und gerade bei den Schlafräumen finde ich Schallschutz wichtig. Und die Dachfläche, das ist ja auch eine große Fläche, das spielt ja durchaus eine Rolle. Und wer also permanent einer Schallemission ausgesetzt wird, das ist tatsächlich auch Stress. Also wir haben jetzt gerade bei uns im Büro einen neuen Server eingebaut, der brummt viel mehr als der alte und haben uns jetzt einen Schallschutzschrank, weil das beeinflusst uns einfach. Wir wollen in Ruhe hier arbeiten und der brummt da so vor sich hin. Jetzt haben wir uns einen Schallschutzschrank gekauft. Mhm. Jetzt brauchen wir das ganze Haus nicht in so einen Schrank reinstecken, sondern wir nehmen einfach einen Dämmstoff, der viel besser geeignet ist. Und was für den Schallschutz gut ist, das sind schwere Materialien und jetzt kommt wieder so ein Begriff, man nennt das biegeweich. Biegeweiche Materialien sind gut. Schwer und weich. Mhm. Und was würdest du sagen? Du hast die Materialien ja mal angefasst.
Ja.
Was ist dein Eindruck?
Also mein Eindruck könnte sein, dass, ja, das ist ja ganz klar, das trifft auf jeden Fall eher auf die Holzfaserdämmplatte zu und vor allen Dingen haben wir da auch schon mal drüber gesprochen, die kann ich ja nicht nur fürs Dach benutzen, die kann ich auch für die Fassadendämmung benutzen. Also die ist ja wirklich total überall mit dabei.
Ja, zwei Eigenschaften beim Schallschutz. Die Masse, also haben wir ja schon gesagt, 200 Kilo gegenüber nicht mal 30. Mhm. Das ist schon mal schlecht. Und diese Hartschäume sind leicht und man nennt es schallhart. Also das heißt, kann man sich vielleicht vorstellen, schallhart. Also die sind eben nicht gut.
Ja, Leute, da vielleicht nochmal einen ganz kleinen Trick, den ihr selber ausprobieren könnt, damit ihr den Unterschied merkt, okay, das ist schallhart und was ist dann im Verhältnis dagegen das biegeweich. Ihr macht mal Folgendes. Ihr nehmt mal euer Handy und man nimmt mal eine Sprachnachricht auf, einmal im Badezimmer und für die zweite Sprachnachricht, da setzt ihr euch ins Wohnzimmer auf die Couch, schmeißt euch eine Decke über den Kopf und wenn ihr dann nochmal dieselbe Sprachnachricht aufnehmt, dann klingt ihr, als wärt ihr Fernsehmoderatoren, ja, oder Radiomoderatoren. Das ist auch dieses Schallhart und Schallweich, beziehungsweise oder dieses Biegeweich. Genau das kann man da gut, das kann man da gut dran sehen. Sehr schön. Ja, kann man das merken, Holger, mit dem Schallharten und Schallweichen?
Ja, wir haben das über also viele Jahre behauptet, dass das so ist. Und jetzt kann man das auch beweisen. Ja, der Unterschied ist groß. Unsere Schallschutznorm, die hat vor ein paar Jahren tatsächlich den Unterschied auch aufgenommen. Und wir haben eine Ursprungskonstruktion und die hat einen bestimmten Schalldämmwert. So, und wenn wir jetzt da außen drauf jetzt unsere 60 mm Holzfaserdämmplatte draufbringen, dann sind wir um 4 dB besser. Wie viel ist nun 4 dB? 4 dB ist deutlich hörbar. Das heißt, wenn wir jetzt zwei Räume hätten, Ursprung, und da haben wir es schon saniert, wir hätten die gleiche äußere Schallemission, dann würden wir sagen, oh ja, der Raum, das ist wirklich deutlich ruhiger. Und jetzt kommt eine Überraschung. Und da haben wir uns auch gewundert, dass das Eingang in die Norm so gefunden hat. Aber es ist so, wenn wir jetzt eine Kunststoffdämmung dort einbauen, diese Hartschäume, dann haben wir eine 2 dB schlechtere Schalldämmung als vor der Sanierung. Das heißt, wir verschlechtern tatsächlich die Schalldämmung gegenüber dem Urzustand. Das heißt, wir haben die 4 beim Holzfaser verbessert und 2 verschlechtert bei dem Hartschaum. Und so kann man sagen, das ist ein krasser Unterschied. 6 dB ist krass. Man sagt so, zwischen 6 dB würde man von einer Schallhalbierung reden. Also das Halbieren sozusagen der Schallpegels, der dann innen noch tatsächlich ankommt.
Ah, okay. Und ja, jetzt haben wir auch schon mal ein bisschen mal gehört, okay, so und so dick, so und so viel Millimeter sollte so eine Isolierung sein, so und so viel. Also wir haben immer von Zahlen mal gesprochen, aber wie viel sollte man denn dämmen? Denn das Hauptmotiv für so eine Baufamilie ist ja eigentlich, die Energiekosten zu senken. Also wie dick muss die Dämmung jetzt sein, Holger?
Ja, erstmal kann man sagen, ja, wie dick muss sie sein? Wir bauen ja für die Zukunft und nicht für die Gegenwart. Kann mir jemand sagen, wie viel die Energie in 10 Jahren kostet? Das wäre mal ein schöner Maßstab. Den könnte man auch über Wirtschaftlichkeit von Dämmmaßnahmen sprechen. Aber ich habe ja so Anfang der 80er Jahre meine Zimmererausbildung gemacht. Und da haben wir dann so Dämmstoff eingebaut, 120 Millimeter. Und man hat sich gewundert, Mensch, so viel Dämmung, Wahnsinn, 120, da würde man heute drüber lachen. Dann haben wir irgendwann angefangen, 160 einzubauen und am Ende noch 200 und so weiter. Und immer hat man gesagt, oh Mensch, so viel Dämmung, Wahnsinn. Also ich möchte da mal so eine Messlatte bringen. Also was wir mindestens einbauen müssen, weil es das Gebäudeenergiegesetz so vorschreibt, ist in etwa 20 Zentimeter Dämmung. Das heißt, zwischen Sparanlichtdämmung und nochmal 6 Zentimeter obendrauf macht ungefähr 20 Zentimeter. Aber genügt das? Das Mindeste muss ja nicht genügen, denn man kann auch sagen, ja, zu viel gedämmt hat eigentlich in der Vergangenheit noch niemand. Also werden wir es heute wahrscheinlich auch nicht, wenn wir ein bisschen mehr machen. Also ich würde mal sagen, mindestens 24 Zentimeter. Das sollte sein. Das kriegen wir bautechnisch ganz gut hin. Und wenn man eine Förderung beantragt, dann müssen es schon in Richtung 30 gehen. Also das heißt, der Gesetzgeber gibt ja auch Geld über Fördermaßnahmen. Aber dann gehen wir schon in Richtung 30 Zentimeter. Nun muss man gucken, wie attraktiv ist die Förderung, brauche ich das, will ich das überhaupt? Aber nicht Mindestmaß 24 halte ich für eine ganz solide, gute Dämmung für einen Altbau. Ist das eigentlich in Ordnung?
Okay, ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich interessant. Und selbst das auch, wenn man das über Förderung machen muss, dass man da mindestens 30 Zentimeter machen muss, das ist dann ja auch schon ein guter Blick, sage ich mal, in die Zukunft. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick dazu auch nochmal auf unsere Internetseite www.dasmodernehaus.info sich anzugucken, denn dort wird das Thema Wärmedämmung nochmal ausführlich beschrieben und da haben wir auch schon mal, auch wie hier im Podcast, auch schon mal etwas über den erforderlichen U-Wert gelernt, was das ist, was man damit macht, also das beschreibt dann die Wärmedämmfähigkeit.
Ja, ich kann die Werte auch kurz nennen, also Mindestanforderung ist der U-Wert 0,24, das sind die 20 Zentimeter Dämmung, ich würde unter 0,2 U-Wert dämmen, also je niedriger der Wert, umso besser und dann geht das so in Richtung 24 Zentimeter und wenn ich die Förderung haben will, bin ich jetzt momentan bei einem U-Wert gefordert von 0,14, entspricht in etwa 30 Zentimeter Dämmung, also so, das sind die Größenordnung.
Ah, okay, das ist doch gut. Aber ihr könnt es auch auf jeden Fall mal nachlesen. Und danach habe ich noch eine Abschlussfrage, denn da hast du mich gerade irgendwie so ein bisschen auch, mir war das gar nicht so klar, sag ich mal, ne? bei den Dachziegeln. Da hast du gesagt, okay, je dunkler die Dachziegel, desto wärmer wird das. Das kann teilweise über 100 Grad werden. Das klingt ja schon wie nach ordentlicher Temperatur. Kann man dann eigentlich mit den Dachziegeln überhaupt irgendwas falsch machen?
Naja, also es wird ja immer wärmer und Hitze und so weiter spielt auch eine immer größere Rolle. Also ich würde schwarz meiden. Schwarz würde ich nicht machen, wenn ich da oben meine Schlafräume habe. Man kann natürlich auch mit Metall arbeiten. Also die Doppelstehfalzdeckung ist eine sehr helle Dacheindeckung und reflektiert eher. Das heißt, da haben wir das mit der Hitze wenig zu tun. Ansonsten, wenn man jetzt bei Ziegel bleiben will, finde ich den hellroten Naturziegel hervorragend. Das ist ein wunderschöner Ziegel in allen möglichen Formen zu kriegen. Man kann da nach Lust und Laune im Prinzip vorgehen. Tonziegel halten länger und sie sind leichter. Das leichtere Dach ist, kommt denn der alten Dachkonstruktion auch nochmal zugute? Das kann auch ein Argument sein, da nochmal drüber nachzudenken, womit man denn eindeckt. Also Tonziegel sind leichter als Betondachsteine. Aber was auch wichtig ist, und das ist vielleicht nochmal auch zum Abschluss nochmal ein Hinweis wert, wichtig ist bei einer Eindeckung, dass da drunter eine Luftschicht ist. Und diese Luftschicht muss gut funktionieren. Und da gehen tatsächlich manche Handwerker ziemlich lax mit um und sorgen nicht so richtig für eine Zuluft unten an der Regenrinne, an der Traufe nennt man das. Da sollte der Querschnitt möglichst groß sein und die Konterlatte, die auf den Dämmstoff kommt, sollte auch ein bisschen dicker sein, also mindestens 30, vielleicht sogar 40 Millimeter. Je mehr Luft ich reinlasse, desto weniger kann auch praktisch diese Hitzeenergie durchgehen, sondern sie wird dann gleich abgelüftet nach oben. Denn warme Luft steigt ja auf, Thermik, kalte Luft wird nachgeholt und so wirkt sich das dann weniger aus. Und nicht nur die Wärme wird abgeführt, also Wärme in Form von Sommer und Hitze, sondern auch die Feuchtigkeit. Wenn da unterm Dach Feuchtigkeit ist, wird auch die durch den Luftstrom sehr gut abgelüftet. Also das wissen wir, wie schnell es geht, wenn Wind bläst, wie schnell da irgendwas abtrocknet. Das geht also wunderbar. Diese Öffnung unten, die sollte man dann mit einem Gitter schließen. Du hast es schon genannt. Ansonsten sind die Vöglein und sonstige auch Vierbeinige dann möglicherweise unterwegs und suchen sich dann irgendwelche, ich meine, das ist auch naturnah halt.
Ne? Ja.
Aber man sollte vielleicht ein Gitter davor machen, denn, dann hat man das ein bisschen reduziert.
Sehr gut. Ja, wir wollen natürlich kein Zoo auf unserem Dach. Aber Holger, jetzt muss ich ja sagen, du hast deine Ehre wiederhergestellt, nachdem du mich in der letzten Episode so ein bisschen weg von der Dachsanierung geholt hast, hast du uns jetzt wirklich einen guten, tiefen Einblick gegeben und auch ordentlich Fragen beantwortet. Falls die Zuhörer oder Zuhörer vielleicht ein Interesse haben, ja, oder vielleicht sagen, och, genau, wir fangen erstmal mit dem Interesse für so eine Dachsanierung an, dann würde ich sagen, wenn ihr so noch mehr darüber wissen wollt, könnt ihr auf jeden Fall auf Das Moderne Haus schauen. Wenn ihr da sowieso schon seid, dann könnt ihr einfach mal auf die Expertensuche gehen. Dann gebt ihr eure Postleitzahl ein und da habt ihr direkt einen Ansprechpartner bei euch in der Umgebung. Das wäre natürlich schon mal grandios. Und wenn ihr jetzt noch sagt, ich hätte da noch mal eine andere Frage, dann schreibt uns doch. Schreibt uns entweder bei Instagram oder schreibt uns eine Mail an die Redaktion. Findet ihr auch auf Das Moderne Haus. Also schreibt uns auch gerne Themenvorschläge. Da sind wir total offen für, damit wir mal über das reden, worüber ihr sprechen wollt oder was euch noch interessiert, was euch noch unklar ist bei solchen Baumaßnahmen. Genau, und ansonsten, auch da findet ihr zum Beispiel auch den Weg zum Newsletter. Ihr merkt, wir wollen eigentlich euch komplett umarmen und euch da helfen bei euren Problemen. Da habt ihr ganz viele Möglichkeiten. Aber der Holger, das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber er grinst mich noch so an, weil ich glaube, der hat noch was zu sagen. Denn Holger, was machen wir eigentlich morgen?
Ja, das ist ganz spannend. Wir haben morgen tatsächlich die Gelegenheit, ein lieber Kollege hat eine schöne Dachsanierung. Und ja, nun wollen wir unsere kleine Tradition fortsetzen, die wir begonnen haben, dass wir uns hin und wieder auch mal im Video zeigen. Das findet morgen mal wieder statt.
Sehr schön. Ja, also dann fahren wir auf die Baustelle. Da geht's also wieder, der Podcast ist so quasi wieder on the road, Das Moderne Haus on the road. Und das bedeutet natürlich für euch, ihr solltet mal bei YouTube vorbeischauen und nach Das Moderne Haus suchen. Da findet ihr dann auch den Kanal und wenn ihr abonniert, dann verpasst ihr auch nicht, wenn wir was Neues hochgeladen haben. Deswegen, ich sag erstmal nochmal Danke, Holger. Ich sag auch Danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und dann bis bald.